Liebe Gemeinde, wenn wir in höchsten Nöten sein und wissen nicht, wo aus noch ein und finden weder Hilf noch Rat, ob wir gleich sorgen früh und spät, so heißt es im Lied 366 in unserem Gesangbuch. Und das ist ein, wie ich denke, sehr realistischer Text. So kann es einem passieren. Da ist etwas vorgefallen, Streit, ein dummer Fehler, eine tiefe Kränkung, eine schlimme Nachricht. Und da ist auf einmal nichts mehr so wie vorher. Die eine kann nicht mehr schlafen, der andere wirkt unruhig, völlig aus der Bahn geworfen. Und noch jemand anders wagt sich nicht mehr aus dem Haus und lässt sich krankschreiben. Meistens verdrängen wir solche Nöte, wo wir nicht mehr ein und aus wissen. Aber sie sind da, sie nagen in uns. Es gehört zu unserem Leben, dass wir in Situationen kommen, in denen wir nicht mehr ein noch aus wissen. Das sind Gewissensbisse, Schuldgefühle. Wir wissen nicht, wie wir es wieder gut machen können. Und da ist es auch nicht hilfreich, wenn mir immer wieder gesagt wird, im Gottesdienst soll es doch fröhlich sein. Warum redet ihr denn immer wieder von Leid und Tod und Schuld? Ja, das ist das eine. Fröhlich können und wollen wir auch sein. Aber das andere gehört auch in unseren Gottesdienst. Denn in Gottes Gegenwart geht es um das Ganze. Es geht um Leben und Tod, um Verderben und Glück, um mein Leben, genauso wie um das Leben aller. Ähnlich dramatisch geht es im Buch des Propheten Micha zu. In seine Zeit werden wir heute geführt, etwa das Jahr 700 vor Jesu Geburt. Im Spiegel dieses Prophetenbuchs erkennen wir, wie es damals in Jerusalem und der Umgebung zuging. Es ging um nicht weniger als Leben und Tod, Vernichtung oder Rettung, Leben in Not oder Hoffnung. In den letzten beiden Kapiteln des Micha-Buches wird diese dramatische Situation erzählt wie eine Gerichtsverhandlung. Gott führt einen Rechtsstreit mit dem Volk. Er klagt es an wegen seiner Verfehlungen. Und so kann man bei Micha lesen, kann ich vergessen Unrecht gut in des gottlosen Hause und das verfluchte falsche Maß? Ihre Reichen üben nichts als Gewalt und ihre Einwohner gehen mit Lügen um und haben falsche Zungen in ihrem Hals. Und dabei ist doch eigentlich klar, wie man sich richtig verhalten sollte. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6, Vers 8. So ist für Jerusalem die Zerstörung die Konsequenz. Und Gott spricht einen schauerlichen Urteilsspruch. Darum will auch ich anfangen, dich zu schlagen und dich um deiner Sünden willen wüst zu machen. Du sollst essen und doch nicht satt werden. Und was du beiseite schaffst, wirst du doch nicht retten. Und was du rettest, will ich doch dem Schwert preisgeben. Für die Menschen in Jerusalem und Umgebung eine wahrlich ausweglose Situation, in der man nicht mehr ein noch aus weiß. Was geschehen war, konnten sie nicht mehr ungeschehen machen. Und so wenden sie sich in ihrer Not an Gott und drücken ihre Hoffnung auf Rettung aus. Ich will des Herrn Zorn tragen, denn ich habe wieder ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führe und mir Recht verschaffe. Da geschieht das Unwahrscheinliche, das Wunder, mit dem man nicht rechnen konnte. Gott wendet sich wieder dem Volk zu. Aus dem Ankläger und Richter wird der Retter. Er kennt die Verfehlungen der Menschen, aber er sieht darüber hinweg. Er lässt die Schuld. Gott schenkt Vergebung. Und deshalb endet das Micha-Buch mit einem großen Lobpreis. Alle preisen Gott und danken für seine wunderbare Vergebung. Und diese Verse sind die gute Nachricht für unseren heutigen Gottesdienst. Wer wäre ein Gott wie du, der Schuld vergibt und hinwegschreitet über Vergehen für den Rest seines Erbbesitzes? Nicht für immer hält er fest an seinem Zorn, denn er hat Gefallen an der Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Schuld wird er niedertreten. Und in die Tiefen des Meeres wirst du all ihre Sünden werfen. Jakob erweist du Treue, Abraham Güte, wie du es unseren Vorfahren geschworen hast, seit den Tagen der Vorzeit. Am Ende des Micha-Buchs also die Freude über die Vergebung. Er wird sich wieder erbarmen. Er wird unsere Schuld unter die Füße treten und unsere Sünden ins Meer werfen. Vielen in und außerhalb der christlichen Gemeinde erscheint das so selbstverständlich wie das Amen in der Kirche. Weil am Ende die Vergebung kommt, könnte man sich ja doch das ganze Reden von Schuld und Not ersparen. Aber dann würde der Gottesdienst und der christliche Glaube zum harmlosen Spiel, und darauf könnte man dann auch verzichten. Denn so einfach ist es im Leben nicht. Die ausweglosen Situationen, die ich am Anfang angedeutet habe, die bleiben ja. Und nur von Gottes Barmherzigkeit und Vergebung zu sprechen, reicht oft nicht. Wie kann die Hoffnung auf Vergebung Auswege ermöglichen? Wie kann man frei werden von den Belastungen? Und dazu gehört auch die andere Frage. Wie kann ich Schuld erkennen? Was kann ich tun für einen Neuanfang? Die Zeitgenossen Michas haben ihre Verfehlungen erkannt und sich neu zu Gott gewandt, um zu tun, was gut ist. Ich möchte aus unserer Zeit von drei Situationen erzählen, wie Vergebung heute zum Leben führen kann. Zunächst eine Frau, sagen wir so Ende 20, die in einer kleinen Wohnung in einer Großstadt wohnt, hat eine erfolgreiche Lehre hinter sich und eine gute Position in einer Vermögensberatung bekommen. Aber sie hat Schwierigkeiten, private Kontakte zu knüpfen, ist unzufrieden mit sich, mit ihrem Leben. Und bei der Psychotherapie wird ihr deutlich, wie sehr sie immer unter ihrer strengen Mutter gelitten hat und immer noch leidet. Sie musste immer perfekt sein, durfte keine Schwächen zeigen und hat keine emotionale Nähe erfahren. Ja, die Mutter hat immer das Beste für die Tochter gewollt und sie nach Kräften unterstützt. Doch heute begreift sie langsam, dass sie auch einiges versäumt hat. Und das macht ihr ein schlechtes Gewissen und sie fühlt sich schuldig. Sie merken eine belastende Situation für Mutter und Tochter, die sich auch im Nachhinein nicht mehr gut machen lässt. Aus ihrer bedrängenden Lage kommen beide nur heraus, als die Mutter ihre Fehler eingesteht und die Tochter ihr vergeben kann. In der Hoffnung, dass bei Gott Vergebung ist, können sie so frei werden und neu anfangen. Gut, dass es einen Gott gibt, der Gefallen an der Gnade hat. Als zweites möchte ich von einer Gemeindegruppe erzählen, die ich in meiner früheren Gemeinde im Bayerischen Wald erlebt habe, die sich immer wieder regelmäßig, auch hauskreisartig getroffen hat. Das sind altgewordene Männer und Frauen gewesen, die in ihrer Jugend die Hitlerzeit erlebt haben. Ich habe versucht, mit ihnen über die Erfahrungen aus dem Dritten Reich und dem Krieg zu sprechen. Und das ging völlig daneben. Sie wollen nicht davon reden, weil im Nachhinein alles schlecht wegkommt, was sie erlebt haben. Wir sind doppelt um unsere Jugend betrogen worden, sagt eine. Erst war es eine schwierige Zeit und dann dürfen wir auch keine guten Erinnerungen mehr haben. Dunkel und schwer lastet die Vergangenheit auf den Frauen und Männern, aber sie können an der Geschichte ja nichts mehr ändern. Und auch damals als Kinder, als Jugendliche konnten sie kaum Einfluss nehmen, haben viel Schlimmes erfahren. Eine schuldbeladene Situation, die ein ganzes Leben hindurch an und in einem nagen kann. Wie hilfreich wäre es, schöne und furchtbare Erfahrungen klar zu benennen und sich an Gott zu wenden, der mit Barmherzigkeit auf alles sieht, was geschehen ist. Er kann sich unser erbarmen und uns aufatmen lassen. Und schließlich denke ich an einen Familienvater, mit dem ich ins Gespräch kam, der erzählte, wie er innerlich umgetrieben ist von den Umwelt- und Klimageschichten, gerade auch im Blick auf seine Tochter. Und er sagte, im Angesicht dieser Tochter wurde ihm deutlich, es ist eigentlich schon viel zu spät, es ist furchtbar, was wir unseren Kindern hinterlassen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich tun soll. Eine ausweglose Situation, in der nicht nur der Mann, sondern wir alle uns befinden. Keine und keiner von uns kann allein die Welt retten. Wir sind doch verstrickt in eine Situation, in der wir uns an der kommenden Generation und an der Schöpfung schuldig machen. Da ist die Hoffnung auf Vergebung kein Freibrief, dafür nichts zu tun oder sich nicht zu kümmern. Aber Gottes Barmherzigkeit kann uns freimachen zu leben und nach bestem Wissen und Gewissen so zu leben, dass es uns und unserer Umwelt möglichst gut gehen kann. Dass Gott uns Vergebung schenkt, hat Auswirkungen auf unseren Lebensstil. Wo ist so ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld? Ruft der Prophet Micha und spielt dabei auf seinen Namen an. Micha heißt nämlich, wer ist wie Gott? Und er ist dankbar, erleichtert, dass Gott vergibt. Und genauso können auch wir sein. Doch harmlos ist das nicht, es geht um unser Leben. Das ist nicht nur in den drei geschilderten Situationen so. Es geht auch um mein Leben und um unser aller Leben. Gut, dass wir da nicht allein sind. In seinem Heiligen Geist ist Jesus bei uns. Er hat uns Gottes Gnade nahegebracht. Und darum können wir einstimmen in diesen Lobpreis, den alle am Ende des Micha-Buchs anstimmen. Gott wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Amen.